Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Das ist eine neue Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbinder. Hallo!
Schön, dass du da bist, Sascha. Hast du mir gerade zugezwinkert? Das war ja voll eklig.
Nee.
Nee?
Vielleicht einen Schlaganfall gehabt.
Das schon so los.
Und was? Wir müssen jetzt schon am Anfang piepen?
Nein, das piept mir nicht. Das kam einfach sowas. Nee, aber ich habe dir nicht zugezwinkert.
Okay. Wie geht das dir, Sascha Fassbinder?
Ich bin krass gestresst irgendwie. Ich weiß auch nicht warum.
Krass, ich auch.
Ich hatte jetzt erst eine Woche, also ich habe jetzt diese Woche zum ersten Mal wieder gearbeitet, davor Urlaub und davor gearbeitet, also quasi, ja, meine ersten 5 Tage Arbeit nach dem Urlaub wieder, aber irgendwie, ich bin keinen Tag pünktlich rausgekommen und so, irgendwie, nee, das war nichts diese Woche.
Ja.
Also die Arbeit an sich war okay, so, aber
I feel you. Ich war diese Woche auch irgendwie gestresst, aber habe keinen so richtigen Grund. Ich glaube, weil ich weiß, es steht so viel an, was wir jetzt erledigen müssen, was man machen muss, was getan werden muss. Und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Mhm. Aber trotzdem habe ich diese Woche ganz viele Gedanken gehabt, Sascha, die ich mit dir teilen muss und die ich mit dir besprechen muss.
Jetzt sofort?
Ja, hast du noch was?
Nee, ich wollte nur, also... Was halt immer hilft, sind irgendwie To-Do-Listen, aber ich muss mir eigentlich auf meine To-Do-Liste schreiben, mir eine To-Do-Liste zu machen. es ist kein Scherz. Immer denke ich mir so, mach mal eine To-Do-List. Auf der Arbeit mache ich das manchmal, aber nicht so mit so Alltagsgedöns.
Aber wenn ich To-Do-Listen schreibe, dann denke ich gar nicht mehr daran, auf diese To-Do-List zu gucken.
Siehst du? Und das ist das Gute an uns. Ich bin der gar nicht erst einen schreibt und du schreibst einen, aber guckst nicht drauf.
So.
Das ist auch gut. Ja, was sind das denn für tolle Gedanken? Du hast mich jetzt ein bisschen neugierig gemacht.
Ja, ich habe letztes Wochenende tatsächlich frei gehabt und ich habe den gesamten Samstag, das Wetter war ja so cool, zwar Mitte November, aber Sonnenschein, angenehme Temperaturen und ich habe den gesamten Samstag zu Hause verbracht. Also so diesen kompletten Samstag. Von morgens früh bis zum Sonntag bin ich kein einziges Mal vor die Haustüre gegangen.
Muss ich mir Gedanken machen.
Und das passiert mir sonst nie.
Ja.
Also es gibt ja immer was zu tun. Man hat ja auch immer Arbeit irgendwie. Ja. Und das war wirklich mal das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich so einen kompletten Tag frei hatte und den einfach nur zu Hause mit Nichtstun verbracht habe.
Ah, im Positiven quasi.
Ja.
Für mich klang das jetzt so, mir ging's schlecht, ich war zu Hause. So kam es irgendwie, ich weiß
nee,
nicht.
Nee, gar nicht, null.
Nein, okay.
Nee, ich war überrascht davon, wie viel Energie man tanken kann, wenn man einfach mal einen Samstag zu Hause bleibt. Und ich habe das nie getan, selbst wenn ich frei hatte, weil ich habe krasse Angst, irgendwas zu verpassen, wenn ich mal frei habe.
Same here. Ich hasse es. Ich kann auch nicht... ich kann auch nicht 2 Stunden zu Hause verbringen irgendwie. Mhm. Also ich brauche irgendwas zu tun immer. Eine Serie, Nachrichten gucken, weiß ich nicht was. Ich kann nichts tun. Das ist im Urlaub, ist das
schlimm, ne?
Ich kann nicht am Strand liegen.
Ja, das fällt mir auch immer schwerer,
oder
muss ich
Pool
sagen.
Am Pool liegen. Ich muss irgendwas tun.
Das Lustige ist, dass ich dann am Sonntag meine Lampe montiert habe, meine Deckenleuchte.
Das Thema hatten wir schon mal.
Ja, ich bin jetzt im großen Umbruch irgendwie. Also ich habe das Bedürfnis, bei mir zu Hause ganz viel zu machen, was ich mir immer so vornehme und das Ewigkeiten nicht mache. Zum Beispiel habe ich auch an diesem besagten Sonntag erstmal meinen neuen Schrank aufgebaut. Ganz alleine war ich sehr stolz auf mich, auch wenn einige Nägel dort gelandet sind, wo sie nicht hätten landen sollen. Aber egal, weil ich kann Sachen in diesen Schrank hängen. Und dann habe ich diese Deckenleuchte montiert und dann ist mir der Schrank entgegengekommen, weil ich ihn nicht an die Wand festmontiert hatte. Und der hat dann diese Leuchte abgerissen. Ja. Und ach, das war alles ein Tohuwabohu. Ende vom Lied ist, ich habe immer noch kein Licht.
Ich sehe dich da mit Handylicht rumlaufen.
Ja, immerhin war ich klug genug, vorher noch den Strom auszuschalten. Ja, ich bin an den Sicherungskasten gegangen. Mittlerweile weiß ich ja, wo der ist bei mir. Und ja, war auch sehr stolz darauf, dass ich das bedacht habe, aber dieser Moment, als ich wirklich total glücklich an diesem Lichtschalter stand und ihn angeklickt habe, ja, beziehungsweise runtergedrückt habe und ich realisierte, es kommt kein Licht. Und dann habe ich es nochmal hoch und nochmal runter und nochmal ein paar Mal, weil ich nicht glauben konnte, dass es nicht funktioniert hat. Aber es hat nicht funktioniert.
Ich habe dir doch in irgendeiner Folge von diesem Handwerker erzählt, der einfach nichts dabei hatte, wo der dann gesagt hat, hast du einen Schraubenzieher? Ja. Hast du eine Leiter? Ja, aber du bist doch der Handwerker. Hast du hier so einen Teppich für die Dusche? Naja, auf jeden Fall, der hat dann, es ging um so eine Lüftung aus der Dusche. Mhm. Und der hat ja dann gesagt, ja, in 8 Tagen habt ihr eine neue Lüftung. das ist jetzt 3 Wochen her, wir duschen mit offener Tür, mit Durchzug und Frühschicht, ich stehe um 3 Uhr morgens auf, es ist arschkalt. Mhm. Es zieht dir dann immer so ein Wind von oben, unten entlang, kein Scherz, durch den Schritt, also wirklich so, wo es unangenehm ist. Und ein kühles Lüftchen und es ändert sich nichts.
Gut, die einzige Lösung in der Situation ist definitiv Duschsex. Sex in der Dusche.
Naja, nicht um 3 Uhr morgens.
Warum nicht? Ich sei doch nicht so prüde, Sascha.
Nein. Die einzige Lösung ist, dass der das endlich da befestigen soll. Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, also wirklich, ja. Wie kann man das einem Sascha antun, da um 3 Uhr nachts?
Das Ding ist, hätte er mir von Anfang an gesagt, es kann 3 Wochen dauern, ist das was anderes. Ja. Hast du noch andere Gedanken? Weil mir brennt was.
Ja, wenn es brennt, dann hau raus.
Ja, es geht um Mittwoch.
Ja, ich habe eine Story gepostet, die allerdings nicht von mir war, sondern von Visavi. Und ich kann nur empfehlen, ihr zu folgen. Das ist eine Journalistin aus Berlin und die macht sehr oft sehr kluge Sachen zu wichtigen aktuellen Themen. Und das waren Videoaufnahmen von Menschen, die auf dieser Corona-Demo waren in Berlin. Ja. Und das Skurrile ist, oder was ich so schön fand, ist, dass Visavi gar nicht wütend oder hasserfüllt auf diese Bilder und auf diese Videos reagiert hat. Die Leute, die dort zu sehen waren, haben Polizisten vollgelabert mit, ihr müsst uns beschützen und bla 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 bla. Sondern sie hat wirklich deutlich gemacht, das fand ich so schön irgendwie, ey, da sind wirklich Leute, das ist nicht nur ein Film für die, das ist für die scheinbar ihre Realität. Ja. So. Und da so feinfühlig ranzugehen und das zu thematisieren, aber ohne sich lustig darüber zu machen, fand ich sehr wichtig, weil ich glaube, was uns ein bisschen abhanden kommt, ist, dass wir die Sorge vieler Leute nicht ernst nehmen und ich merke auch, wie bei mir das ein oder andere Kritische hochkommt. Ich bin natürlich keine Verschwörungstheoretikerin, aber als Beispiel, ich habe mich auch schon gefragt, würdest du dich impfen lassen, Raf, wenn jetzt der Impfstoff Weihnachten rum zum Beispiel kommen würde oder im Januar oder im Februar? Und ich muss gestehen, nee. Und ich finde es auch nicht geil, wenn man dazu gezwungen werden würde. Das kann ich mir kaum vorstellen in Deutschland. Aber es gibt ja schon einige Länder in Europa, die gesagt haben, wenn der Impfstoff kommt, dürfen Leute nur noch in unser Land einreisen, wenn sie vorzeigen können, dass sie geimpft sind. Ja. Finde ich ziemlich schwierig.
Ja, das ist halt, ich glaube, letzte Folge oder sowieso in einigen Folgen haben wir auch über dieses Filterbubble-Thema gesprochen, dass Menschen dadurch, durch Social Media etc. halt ihre eigene Realität sich bilden. Und es gibt, vielleicht kennst du die Doku Social Dilemma?
Mhm. Auf Netflix, ja, da die. Genau. Aber habe ich nicht gesehen.
Und da ist auch so ein bisschen der Tenor, ja, Falschmeldungen funktionieren halt einfach besser als Fakten. Ja. Und da zeigt sich halt einfach, ja, die Menschen, die haben halt einfach einen anderen Filter, eine andere Bubble und ja, das wird dann schon richtig sein, was da steht. Trotzdem finde ich es ein bisschen schwierig, die Kinder in die erste Reihe zu stellen, damit die Polizei nicht mit Wasserwerfer und auch dieser Anne-Frank-Vergleich und so, das sind alles Dinge, wo ich,
Ja, aber es macht mir schon, also jetzt bin ich an dem Punkt, an dem ich sagen muss, langsam beängstigt mich das, weil wir ja schon sehen, dass es, also auch die Leute, die man ja auch sieht, ne, das sind Menschen, die, denen würdest du begegnen, bei denen würdest du nicht glauben, dass die so krankhafte Hirngespinste haben. Und dann denke ich mir, also Moment mal, wenn das möglich ist, dann will ich gar nicht wissen, was für Menschen möglicherweise in Machtpositionen sind, die ebenfalls solche kruden Gedanken haben. Und erschreckend fand ich auch in diesem Video, das Visavi auch geteilt hat, da hat man hinten raus auch gesehen, die AfD, die ja sehr, sehr klug agiert hat an dem Tag, vor wie auch im Bundestag. Also, ne, es war jetzt sehr sarkastisch.
Wollte ich schon sagen, also.
Ja, aber weißt du, warum sie klug waren? Die sind rausgegangen, als diese Demo stattgefunden hat in Berlin und haben die Leute angesprochen, gesagt, wir sitzen im Bundestag für die AfD beziehungsweise für euch. Genau, die waren auf Stimmfang und haben den Leuten gut zugesprochen und denen das Gefühl gegeben, ey, ich komme gerade aus dem Ort, den ihr hier kritisiert und wir wissen von euch und wir stehen hinter euch und wir werden euch vertreten. Und da sind Menschen bei, die wirklich Angst haben und wirklich sich Gedanken machen und die werden von so einer AfD abgefischt.
Klar, AfD konnte schon immer mit Ängsten gut arbeiten und also gut im, jetzt nicht im bewertenden Sinne, sondern im Sinne von, das ist der ihr Ding, das ist der ihr Business, mit Ängsten, mit Manipulation zu arbeiten. Und nicht immer mit Fakten und Argumenten vielleicht.
Ja.
Ja, ich fand's ganz, ganz krass. Auch dieser, als ich das in den Nachrichten, also ich habe es gerade schon angesprochen mit diesem Anne-Frank-Vergleich, ich habe sofort an dich gedacht, weil du ja so ein riesen Fan von dem Anne-Frank-Haus bist in Amsterdam. Und dachte, ich habe mir dich richtig vorgestellt, wie du aufschreist. Mhm. Aber es ist, glaube ich, eher ein...
es tut mir eigentlich nur noch leid, ehrlich gesagt.
Ganz, ganz krass.
Weil es ist wirklich so, ich glaube mittlerweile wirklich daran, dass es so einige Leute gibt, also unter diesen Verschwörungstheoretikern, die wirklich glauben, dass es so ist, wie sie es gerade sagen. Also die glauben wirklich an diese, die sind überzeugt davon, dass es diese Verschwörung gibt. Ich glaube auch, dass ein anderer Teil, dass dem sehr wohl bewusst ist, was das für ein Scheißgelaber ist und die einfach Bock auf Palaver haben die Bock haben, auf die Straße zu gehen und all diese Geschichten. Aber es gibt, glaube ich, wirklich diese Menschen, die besorgt sind und nicht, dass das zu rechtfertigen ist, aber wir müssen das ernst nehmen und uns auch überlegen, woran liegt das und wie holen wir diese Menschen ab und ganz ehrlich, inwiefern haben wir auch als Journalisten vielleicht versagt?
Naja, also ich glaube halt zum Großteil ist es, zumindest meine Erklärung für mich, Social Media ein ganz großes Problem oder überhaupt Internet an sich ist einfach dieses, okay, es kann halt nicht jeder einschätzen, was eine anständige Quelle ist und was nicht. Das ist vielleicht so ein Ding, aber da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, woraus das Zeug, und dann hast du halt auch einfach Leute, also Empfänger, die empfänglich sind dafür und dich in den Arm nehmen und sagen, ich kümmere mich drum. Klammer auf, AfD, Klammer zu.
Ja.
Das heißt, du bist auch nicht irgendwie, du bist willkommen irgendwo und du bist nicht alleine mit dieser Idee. Das ist halt die große Problematik. Trotzdem finde ich es irgendwie komisch, zu sagen, ja, ich kann nicht mein Kind in die Schule schicken mit einem Mundschutz, aber dann auf der Demo das Kind in die erste Reihe zu stellen, damit er nicht mit Wasserwerfern rumgeschossen wird. Auf anderen Demos läuft das anders ab.
Das ist richtig. Ich habe tatsächlich auch gedacht, es gab doch mal diesen G20-Gipfel in Hamburg vor einigen Jahren, wo ja vor allem auch viele Linke demonstriert haben, aber nicht nur demonstriert, sondern da wirklich die Stadt in Schutt und Asche fast gelegt haben, was auch nicht unterstützbar ist oder was nicht gut zu heißen ist. Aber da ist man ziemlich deutlich vorgegangen, da ist man ziemlich radikal vorgegangen. Also der deutsche Staat hat da bewiesen, wir haben hier die Monopolmacht sozusagen. Ich weiß auch noch, dass im Nachhinein nach diesen G20-Ausschreitungen auch wirklich Fahndungsbilder von einzelnen Demonstranten rumgingen und da man auch die Gesichter zeigte, das fehlt mir jetzt. Also das wird nicht thematisiert, das passiert jetzt nicht. Diese Leute, ein Teil dieser Demonstranten oder Menschen, die protestiert haben, sind ja auch auf Einladung der AfD in den Bundestag reingekommen, haben unter anderem den Altmaier auch bedrängt und sowas. Ja, harter Tobak. Ich kann dir sagen, in vielen arabischen Ländern zum Beispiel wäre das so in der Form nicht möglich. Und ich bin auch überrascht davon, wie lasch gewisse Orte in Deutschland bewacht werden. Sagen wir jetzt nur mal der Bundestag, aber auch.
Wobei, die wurden ja überprüft. Also die wurden überprüft, aber...
die sind ja reingekommen auf Einladung sozusagen.
Genau.
Ja.
Es gab eine Sicherheitsüberprüfung, nur das ist halt das, was Gauland meint. Irgendwie, das sei wohl etwas aus den Fugen geraten.
Dieser Vollidiot. War nur ein Vogelschiss wahrscheinlich, ne? Um bei der AfD mal hier zu bleiben. Trotzdem, also dass das möglich war überhaupt. Ja. Und wir wissen ja auch vorher, wir haben die absurdesten Menschen gesehen, die kündigen das immer wieder an. Ich frage mich, was muss eigentlich passieren, bis der Staat sagt, oh, wir haben wirklich ein ernsthaftes Problem. Aber gut, vielleicht ist man gerade zu sehr mit der angeblichen Clan-Kriminalität beschäftigt oder mit Clan-Hochzeiten. Clan-Thema ist ja momentan so groß, dass ich die Befürchtung habe, dass das Corona-Thema fast schon untergeht bei den Sicherheitsbehörden.
Aber ich muss sagen, es waren ja 3 AfDler, die 4 Freunde eingeladen haben. So ein AfD-Abgeordneter hat also nicht so viele Freunde offensichtlich und auch sehr komische Freunde. Diese eine, die den Altmaier angegangen hat, also was ist angegangen? Sie hat ihn halt gefilmt, immer so dieses Handy ins Gesicht gehalten, wie so eine Kranke. Also erstens, der ihr großes Verschwörungstheorie-Kritik-Thema-Punkt-Problem ist ja irgendwie, uns werden Chips eingeimpft.
Ach du Scheiße, ey.
Die wissen aber schon, dass in so einem Handy auch Chips sind, womit man die orten kann. Und jeder von denen hat ja ein Handy. Also egal, wo du auf so eine Querdenker-Demo bist, jeder filmt die Journalisten, jeder filmt die Polizisten, jeder hat irgendwie eine Handykamera in der Hand und hat auch immer die Kamera aktiviert. Und was ich ganz spannend finde, gerade die den Altmaier so ein bisschen bedrängt hat, war bei Sea-Watch, War es Sea-Watch? Auf jeden Fall die, die sich auf dem Mittelmeer um Flüchtlinge kümmern. Ich meine, es war Sea-Watch, gibt ja mehrere Organisationen, die da unterwegs sind. Und jetzt sowas ganz Rechtes und irgendwie mit der AfD befreundet oder mit einem der AfD befreundet. Mhm. Sowas kann ich gar nicht verstehen. Sowas null.
Aber das ist das, was ich meine, wenn ich sage, die AfD macht das auch sehr, sehr klug. Die Partei hat etwas verstanden, was die meisten Parteien nicht verstanden haben, nämlich es ist wichtig, mit dem Zeitgeist zu gehen. Und die merken sehr schnell, welche Gruppen in diesem Land nicht präsentiert, repräsentiert werden. Und diese Gruppierungen schnappt man sich dann halt auch, ne? Weißt du, wir kritisieren das so, ne? Und fordern von den Leuten, dass sie auf andere Acht geben, Mundschutz tragen, Abstand einhalten. Es geht um uns alle. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, also auch ich fordere das ein, aber die Frage ist, verhalte ich mich denn auch so? Und ich muss gestehen, ich glaube eher nein.
Meinst du sowas mit einem Haushalt?
Genau.
Das, ja, das ist wirklich ein Punkt.
Also daran halte ich mich nicht. Ich achte mittlerweile nicht so sehr auf den Abstand. Es sei denn, ich stehe an der Supermarktkasse und jemand steht direkt in meinem Nacken gefühlt, da werde ich aggressiv.
Aber auch ohne Corona tatsächlich.
Genau, aber auch ohne Corona. All diese Dinge, ja, Freunde nicht sehen, Freunde nicht anfassen, also ja. Das habe ich schon getan. So, also man muss halt einfach an diesen Punkt zurückkommen und sich fragen, ist es gerechtfertigt, was ich einfordere? Ich finde ja. Zweite Frage ist, halte ich mich selbst dran? In meinem Fall nein. Ja. Und die dritte Frage ist, was kann ich tun, um das zu ändern? Die Frage habe ich mir auch schon gestellt, die Umsetzung daran hapert es. Und ich habe schon ein schlechtes Gewissen, muss ich sagen.
Hier und da ich auch, aber es gibt auch Situationen. Ich war zum Beispiel kurz vorm Lockdown auf einem Oktoberfest eingeladen. Mhm. Alles auch regelkonform mit Daten abgeben und alles war draußen. Und da gab es zwar ein Zelt, aber da war alles offen und so weiter und so fort. Und da war dann irgendwann so der Punkt, so wo es dann richtig losging, wo es auch voll wurde, habe ich dann irgendwann zum Gastgeber gesagt, ja, ich gehe jetzt, weil das wird mir ja auch zu voll.
Ja.
Auch wenn ich jetzt vielleicht für dich ein Spießer bin, ist mir egal, können wir nüchtern nochmal drüber reden, aber es ist mir jetzt einfach zu voll. Und dann hat er gesagt, ja, du hast ja auch irgendwo recht. Du kannst ja schlecht, es ist ja wirklich so, du kannst schlecht im Radio diese Themen vertreten, für die ich ja auch irgendwo stehe. Ich sag ja gar nicht, macht das. Also es geht ja auch ein bisschen um Authentizität und in meinen Augen ist
worum
das ja
geht's?
Auch das Authentizität.
Ja, hast du gut gesagt.
Habe ich es eben falsch
nein,
ausgesprochen?
Nein, aber ich habe nicht richtig zugehört.
Das ist zugegeben ein schwieriges Wort. Authentizität. Mach mal dreimal.
Authentizität.
Ja. Okay. Naja, und auf jeden Fall hat er dann gesagt, ja, es ist natürlich schon komisch, das eine zu predigen und dann das andere zu machen. Ähnlich auch mit, es gibt Arbeitskollegen, ich nenne keine Namen, die im Radio davon sprechen, ja, wir müssen total umweltbewusst sein und so. Die trennen keinen Müll. Die fahren alle 50 Meter mit dem Auto etc. Das finde ich persönlich dann irgendwie
voll, aber
schwierig.
Auch zu diesen Leuten gehöre ich, ja. Also ich erkenne den Sinn und finde das toll, dass das überhaupt ein Thema geworden ist und realisiere auch, was bin ich eigentlich für ein Mensch, der teilweise total unbewusst durchs Leben gegangen ist. Viel schlimmer ist, dass mir all diese Dinge jetzt bewusst geworden sind, ich aber mein Verhalten nicht richtig umändere. Und wir reden darüber und ich habe hier so einen To-Go-Kaffeebecher, weißt du? Ich weiß, das ist unnötig, ja? Und ich weiß, ich habe zu Hause keinen Spaß, diese Cups, aber halt nicht aus Pappe, sondern aus Kunststoff und mit so einem Gummiverschluss und sowas. Ich habe 10.000 Stück gefühlt davon zu Hause. Ich benutze die nicht. Ich nehme die halt nicht mit und ich denke mir dann, Alter, ich predige das und sage, das ist wichtig und das ist toll. Und gerade Migranten, ja, gerade wir, die noch aus Ländern kommen, die nicht zur ersten Welt gehören, unsere Länder sind die, die am Klimawandel als erstes zugrunde gehen werden. Ja. Davon bin ich überzeugt. Wir müllen einen kompletten Kontinent zu. Also Afrika wird von uns voll gemüllt. Ja,
ja. Und Asien.
Und wir wissen auch ganz genau, wenn die krassen Naturkatastrophen dann irgendwann mal kommen, diese Gebiete werden von der EU oder von den USA oder von der Weltgemeinschaft nicht so gestützt werden wie andere Länder, ja. Und deswegen müsste gerade ich oder Leute wie ich müssten eigentlich ein großes Interesse daran haben, auf all diese Dinge zu achten, aber es ist so verdammt schwer.
Ja, ich finde tatsächlich, es ist mit der Corona-Krise auch nochmal irgendwie schwerer geworden, weil ich weiß, das ist alles Meckern auf hohem Niveau, aber ich gehe aus dem Haus und denke mir, okay, Maske, Abstand, das noch. To-Go-Becher. Ich geh jetzt nicht nochmal hoch, meinen To-Go-Becher holen. Ja. Und dann fährst du halt los und du holst ja halt so einen Plastik-Papp-Scheiß.
Ja. Es überfordert mich schon, ja, dass meine Routine morgens anders ist. Denn jetzt heißt es ja nicht mehr Handyschlüssel, Portemonnaie, sondern Handyschlüssel, Maske und sonst noch irgendwas, was ich wegen Corona brauche. Popschutz, also das muss man tatsächlich auch sagen beim, ja, Radio. Hier hat jeder seine eigenen Kopfhörer, einen eigenen Plop oder Popschutz, wie auch immer ihr das da draußen nennen möchtet, fürs Mikrofon halt, ne? Ja, ja. Und so eine Geschichte. Und man muss auf einmal an so viele verschiedene, ja, Dinge achten. Und ich muss dazu sagen, ich wohne ja in der Neusser Innenstadt. Wenn ich aus meiner Haustüre gehe, bin ich in einem Bereich, wo es eine Maskenpflicht gibt. Also ich komme nicht aus meiner Haustüre, ja, ohne Maske zu tragen.
Das gab es ja in Düsseldorf bis vor kurzem auch noch, bis, mhm, es dann gerichtlich gestoppt wurde. Also ich, ja, war dauernd, egal, außer auf Grünflächen. Also wenn ich durch den, mhm, Park gegangen bin, durfte ich es abziehen. Entschuldigung, aufgestoßen. und irgendwie in Wäldern oder so, da dürftest du es abziehen und auf dem Fahrrad und im Auto, aber, mhm, ansonsten anbehalten. Aber da gibt es einen geilen Lifehack. Meine Eltern tatsächlich, die haben ein Post-it, mhm, an ihrer Wohnungstür, mhm, und da steht ganz groß Maske-Fragezeichen.
Ah.
Klappt mega gut. Klug. Und da muss ich jetzt nochmal eben aus einem anderen Podcast klauen. Tommy Schmidt hat bei Gemischtes Hack erzählt, er wohnt wohl irgendwo sehr weit oben im, mhm, Haus und er hat sich unten in den Briefkasten halt mehrere Masken reingesteckt, dass, ja, wenn er unten, ah fuck, die Maske, ja klar, Briefkasten, einfach kurz aufmachen, Maske raus und los.
Ich habe auch einen Lifehack zum Thema Maske. Ich habe es ganz einfach gelöst. Ich habe gefühlt 30.000 Masken gekauft und sie einfach überall verteilt, wo ich so bin. Im Auto liegen ein paar, zu Hause, unten im Flur, im Hausflur, auf der Arbeit, im anderen Sender. Also ich habe wirklich überall Masken. Und wenn ich merke, so, oh, irgendwie, ich finde diese Maske nicht, dann weiß ich halt, irgendwo in meiner näheren Umgebung wird schon eine liegen. Lustig ist aber auch, dass, kennst du das? Mir passiert das ganz oft. Wenn Sommer ist oder wenn Sommer wird oder auch wenn, ja, Winter wird, dann wechsle ich sozusagen meinen Kleiderschrank komplett um. Also ich nehme die Sommerklamotten raus, mhm, ne, die kommen dann in die Koffer und in Kisten und sowas. Also ich wechsle einmal die Garderobe. Und ganz oft passiert das, dass ich dann so Geld finde, ja, so 20 Euro in der Jackentasche oder mal so ein Fünfer hier oder sowas. Oder Feuerzeuge, was man halt so in den Hosen und Jackentaschen so mit sich rumträgt. Und ich bin gespannt, wenn hoffentlich Corona irgendwann vorbei ist und ich dann nächstes Jahr meine Winterklamotten dann wieder rauspacken muss, wo ich überall Masken entdecken werde.
Du wirst mich auf jeden Fall aber irgendwo auch Geld hoffentlich, weil dann wirst du mich, ja, da im Winter einladen.
Das sowieso.
Ich habe das nur bei Schuhen, ich habe die einen Schuhe fürs eine Halbjahr, mhm, und die anderen Schuhe fürs andere Halbjahr. Aber ansonsten habe ich dieses krasse Kleiderschrank, wechsel dich, habe ich nicht.
Doch, ich mache das immer so, weil auch wenn ich jetzt diesen neuen Kleiderschrank habe, ich brauche einfach viel, viel mehr Platz. Mhm. Meine Lösung ist einfach nach Saison zu arbeiten sozusagen, also einfach alles rauszunehmen. Ich brauche halt keine dicken Pullis im Sommer im Schrank liegen zu haben. Mhm. Und jetzt in dieser Jahreszeit brauche ich auch einfach keine Sommerkleider oder kurzen Hosen oder sowas, mhm, alles im Schrank. Ja, also von daher, das habe ich übrigens auch gemacht, nachdem ich jetzt versucht habe, die Lampe anzubringen und nachdem ich den Schrank aufgebaut hatte, der mir dann einmal auch entgegenkam. Aber jetzt ist alles tutti. Von daher, easy going.
Hand aufs Herz. Mhm. Wäschst du deine Masken nach dem Gebrauch?
Es geht schon wieder los. Nein, also es gibt, ich schmeiß Masken, die ich dann so, wenn ich jetzt eine dabei habe sozusagen, ja, und ich mache sowieso Wäsche, dann schmeiße ich die eben auf den Wäschehaufen. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich die Masken so nutze, dass das auch Sinn ergibt.
Für die Außenwelt,
so,
ja, für dich selbst nicht.
Ja, ich weiß halt, ne? Also es macht einfach keinen Sinn, ja, wenn ich eine Maske 3 Tage trage, also, ja, ne, oder meinetwegen auch 2 Tage, es macht einfach keinen Sinn.
Ich muss sagen, da bin ich sehr penibel tatsächlich. Mhm. Und was mir letztens aufgefallen ist, letztens war ich in der Situation, ich bin halt in eine Bahn gestiegen und hinter mir kam eine Oma mit einem Rollator. Mhm. Sie Mundschutz, ich Mundschutz und sie brauchte offensichtlich Hilfe. Und es, mhm, war halt dieses, so du bewegst so deine Hände, ja, so nach dem Motto, ich will helfen. So die linke Hand ein bisschen, mhm, weiter vorne als die rechte. Du guckst sie auch an, du lächelst auch, obwohl sie es nicht sieht. Und dann ist so dieses, darf ich näher kommen?
Ja.
Darf ich Ihnen helfen?
Darf ich das anfassen?
So, ja, das ist, es gibt, finde ich, richtig komische Situationen seit Corona. Mhm. Auch wann wechselt man die Straßenseite? Als, ja, man ein Kind war und gruselige Personen einem entgegenkommen. Mittlerweile wechsle ich bei jedem die Straßenseite, wo ich merke, es ist zu eng einfach. Mhm. Also ich merke so, es ist sowieso schon längst ein neuer Alltag, mhm, aber mittlerweile auch schon unterbewusst.
Ja.
Also es ist auch so, bei dir offensichtlich nicht, aber ich ekel mich auch vor benutzten Masken, mhm, und ich fasse alles mit meinen Ärmeln an.
Ja, das ist mir aufgefallen, als wir vorhin bei einer sehr bekannten Fastfood-Kette waren, um 20 Nuggets zu kaufen.
Ich hatte gefunden.
Und zwei Cappuccinos, finde ich auch eine geile Mischung, ey. Ja, wie du dann, weil wir mussten an diesem Schalter bestellen und wie du dann einfach so mit deiner, wie nennt man das Teil, die Mitte vom Finger?
Ja, auf jeden Fall
dieser Mittelknochen da.
Wenn man so seinen Zeigefinger entlang fährt, der erste Knubbel, der
genau,
da kommt, das erste Gelenk.
Also du hast schon gar nicht mehr die Fingerspitzen benutzt, sondern wirklich so diesen Fingerknochen, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und das Gerät funktioniert nicht gut mit Knochen.
Aber arbeitet schweißfrei.
Apropos schweißfrei arbeiten. Sascha, wie nennt man eine türkische Müllermilch? Ich liebe es.
Ich muss kurz den Hintergrund erklären. Ich habe Raaf ein Meme geschickt mit einem, das soll ein
Allmann sein.
Es soll ein krasser Allmann sein. Und der steht in der Dönerbude und sagt, einmal Döner scharf und diese türkische Müllermilch.
Nein, das war viel, viel geiler. Er hat nämlich gesagt, einmal einen gerollten Döner, also Döner meint er im Prinzip. Einen gerollten Döner und die türkische Müllermilch, also Ayran. Fand ich super nice.
Ich hab's auch krass gefeiert.
Aber jetzt mal ohne Witze, also ich kann jetzt nicht für Türken sprechen, aber ich spreche jetzt mal als Syrerin. Entschuldigung, mir ist auf was mal stecken geblieben. Ich freue mich immer riesig, wenn ich Menschen sehe, wenn ich Deutsche sehe, die auch nur mit Deutschen oder nur so für sich in so einem syrischen Laden essen. Also ich weiß gar nicht warum, aber es freut mich richtig. Und ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber als wir mal beim Syrer waren, war ich ja sehr übergriffig.
Du warst richtige Kundenberaterin.
Ja, ich war mal die ganz krass. Ich stand vor dem Laden und habe so ein paar junge deutsche Menschen.
Als wenn du so 50 bist. So.
Und als wenn das so voll die komischen Leute wären. So, was haben die in meinem Land zu suchen, so diese Deutschen? Da stand halt so eine Gruppe an jungen Deutschen. Und ich will damit halt nur sagen, normalerweise, das ist ja kein überraschendes Bild, aber oftmals ist das so, dass so eine Gruppe sehr bunt aussieht. Ja. Ne? Es waren halt wirklich nur Deutsche, die hatten keine Ahnung von dem Essen, aber haben so interessiert auf die Karte geschaut und so. Und ich habe halt gemerkt, die wussten nicht so richtig, was ist was und was kann man so essen. Und dann bin ich einfach hingegangen, habe gesagt, Leute, ich werde euch jetzt mal sagen, was ihr hier am besten bestellt. Da habe ich die voll beraten und ich habe denen 1000 Sachen gesagt, die sie unbedingt mal probieren müssen. Und dann haben wir da ja gesessen und die saßen am anderen Ende des Ladens und irgendwann beobachte ich nur, wie diese komplette Liste, die ich denen empfohlen hatte, zu denen an den Tisch gebracht wurde. Und das hat mich richtig gefreut. Also Leute, schämt euch nicht. Ich glaube sogar, dass die allermeisten Türken, die einen Laden hier besitzen, sogar sehr schmunzeln würden, wenn ihr eine türkische Müllermilch bestellt.
Es gibt Ayran wirklich von dieser Marke.
Ja, aber...
Aber das ist nicht gemeint, das weiß
genau.
Ich. Ja,
das fand ich halt
den
so lustig.
Den Gag habe ich schon, sonst hätte ich ihn dir nicht weitergeleitet.
Aber ich liebe es, dass wir uns jeden Tag viele verschiedene Memes hin und her schicken. Und auch so Sachen sagen wie, Sascha, das bist du.
Das sind aber auch wirklich viele lustige Sachen. Ja. Aber wo wir die Leute aufrufen dazu, auch einfach mal fremde Gastronomiekulturen auszuprobieren. Mhm. Im Lockdown bestellt. Leute, bestellt. Es war der vorletzte Tag vom Lockdown. Meine Schwester und ich wollten meine Mutter zu ihrem Geburtstag in ein neues Restaurant in Düsseldorf einladen. Mhm. Und meine Schwester, ihr ging es nicht so gut. Sie wurde halt krank und wir wussten halt nicht, was es war. Und sie wusste es auch nicht. Sie war erst Montag beim Arzt. Und da musste ich halt absagen. Und er tat mir so krass leid. Weil, also ich habe ihn halt angerufen, habe gesagt, ja, wir können nicht kommen. Meine Schwester ist krank und ich weiß nicht, was sie hat und wir wollen jetzt sie auch nicht anstecken und so und deswegen können wir halt nicht kommen. Vielleicht vergeben sie den Tisch einfach an wen anders. Ja, aber ihr könnt doch zu dritt kommen. Und ich sehe, aber das ist ein wir waren Familienessen.
Der war verzweifelt.
Ja, und es ist auch ein neues Restaurant gewesen. Mhm. Also wie gesagt, man kann jetzt natürlich halten, was man will davon kurz, also in Zeiten von Corona ein Restaurant aufzumachen, aber ist ja auch egal, vielleicht war das auch so sein Ding. Und dann hieß es halt, ja, aber dann kommt vielleicht morgen, wenn Schwester ist wieder gesund oder übermorgen und ich so, fuck. Ich habe halt ganz kurz überlegt, einfach alleine essen zu gehen und einfach, weil das tat mir so, ich habe ja 8 Jahre in der Gastronomie gearbeitet, ich weiß ja, wie es ist, das war auch ein neuer Laden am Anfang, ich weiß, wie es ist, wenn am Anfang nur an den Wochenenden was los ist. Es ist richtig scheiße, es ist für die Mitarbeiter scheiße, es ist für den Chef scheiße, es ist für die Mittel, die du eingekauft hast, scheiße, weil das alles im Müll landet.
Ja.
Außer du frierst es ein. Das ist halt echt, boah, der tat mir richtig, richtig krass leid. Und das Erste, was ich nach dem Lockdown mache, das Allererste, ich werde sofort dahin gehen. Sofort.
Das Lustige ist, und daran habe ich gemerkt, dass in meinem Leben doch so einiges schief läuft. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mehr bestelle als vor Corona. Es ist der gleichbleibende Standard.
Also viel.
Einfach weil es ist so viel bequemer, nicht ständig einkaufen gehen zu müssen, nicht ständig kochen zu müssen. Das macht mir so einen Spaß und ich tue das unheimlich gerne. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe das Gefühl, in dieser ganzen Corona-Phase gibt es in meinem Leben nichts anderes außer Arbeit und Zuhause sein. Ich bin total glücklich und dankbar darüber, dass wir raus können, dass wir ganz aktiv an einem Arbeitsplatz arbeiten können und so, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Aber ja, es ist schon, also jetzt merke ich auch langsam, wird's anstrengend für mich, muss ich schon gestehen.
Aber ich finde, man nimmt Dinge auch ganz anders wahr. Also ich gehe jetzt zum Beispiel richtig aktiv spazieren.
Ja, voll.
Das Wort spazieren findet mittlerweile in meinem Wortschatz statt. Früher habe ich immer nur gesagt, ja komm, lass mal ein bisschen durch den Stadtpark rumlaufen. Ich habe immer rumlaufen gesagt, weil spazieren war für mich so ein Ü50-Wort.
Ja, ja.
Spazieren oder wandern, sowas. Das waren alle Dinge, die haben in meinem Wortschatz nicht stattgefunden. Jetzt sage ich sowas wie, ja komm, lass doch mal ein bisschen spazieren gehen. Und letztens habe ich mich mit zwei Freunden aus dem, mit einem Freund aus dem Abitur getroffen. Fuck, wir waren drei Haushalte. Shit, ist ja auch egal. Und die haben mir tatsächlich gesagt, Achtung, im Herbst, Sascha, du bist ganz schön braun geworden. Mhm. Und ich so, was? Weil ich als Mensch, ich war ein halbes Jahr in Australien, ein halbes Jahr auf Mallorca, ich werde nicht richtig braun. Ich krieg so ein bisschen Farbe. Ich meine, du weißt ja, wie ich aussehe. Ich werde nicht braun in dem Sinne. Und das war dann richtig so, ich habe mich richtig verarscht gefühlt, aber die meinten es halt ernst. Und das ist tatsächlich die Spaziererei. Vitamin D tanken schön.
Also das wird dich vielleicht überraschen, Sascha, aber also ich habe auch mittlerweile Spaß am einfach Laufen.
Also gehen.
Ja, genau.
Spazieren.
Ja, spazieren gehen.
Sag es. Sag einfach spazieren.
Spazieren gehen. Die gefallen mir besonders gut am Strand zum Beispiel bei einem Sonnenuntergang. Dieses Spazieren gehen habe ich entdeckt für mich und generell das Laufen sozusagen durch dich, weil wir in diesem Sommer relativ viel gelaufen sind immer. Ist dir das eigentlich aufgefallen? Also für meine Verhältnisse.
Echt?
Ja, wir sind viel laufen gewesen und selbst wenn wir ja auch oft hier in der Nähe zu McDonald's laufen, um uns Cappuccino zu holen und so.
So oft machen wir das nicht. Für alle Umweltbewussten da draußen, so oft machen wir das nicht.
Ah, okay, das hast du gesagt.
Ich lasse immer den Deckel da, weil der ist aus Plastik.
Ja, das ist schon mal, das stimmt sogar, ja. Aber dieses, dass man da hinläuft, ne, oder du weißt, die Zeit in Düsseldorf und sowas, also auch dieses, ich habe richtig Gefallen daran gefunden, weil ich gemerkt habe, wie gut es tut, zu denken, aber dabei aktiv etwas zu tun.
Absolut. Einer meiner Dozenten hat mir zwei Dinge beigebracht, also er hat mir viel beigebracht, aber zwei Dinge, die mir vor allem im Kopf geblieben sind. Er hat mir einmal gesagt, beim Thema auswendig lernen, was in den Kopf will, muss durch die Hand. Also mitschreiben oder auch, wenn du Dinge zusammenfasst, nicht irgendwie, ich benutze dafür keine Tastatur, sondern immer noch Stift und Zettel. Mhm. Einmal und beim Gehen, da hatten wir schon mal beim Thema Dates drüber gesprochen, beim Gehen funktioniert das Hirn aus irgendwelchen Gründen am besten.
Stimmt,
irgendwie. Genauso wie es gibt halt Menschen, die können beim Autofahren sich besonders gut unterhalten, hoffentlich mit Blick auf die Straße. Aber und so ähnlich ist es halt auch beim Gehen. Deswegen hatten wir, glaube ich, gute Date-Locations ausgemacht. Mhm. Und da haben wir uns, glaube ich, darauf geeinigt, am Wasser, aber spazieren. Mhm. Also zum Beispiel am Rhein entlang oder was weiß ich. Und da habe ich das auch irgendwie her. Ich weiß gar nicht, wie wir da gerade drauf gekommen sind, aber es war mein Dozent, der mir das aus irgendeinem Grund.
Okay, wir sind ein bisschen. Diese Folge ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil ich habe das Gefühl, wir sind beide. Es klingt so blöd, aber wir sind beide so ein bisschen emotional, aber so kaputt emotional. Wir sind erschöpft.
Total.
Und ich glaube, dass das gerade ein kollektives Gefühl ist, dieses Erschöpftsein, weil wir wissen jetzt, gerade sind einige Impfstoffe scheinbar ziemlich vielversprechend. Aber auch das gibt irgendwie keine Ruhe, finde ich. Ja. Also zumindest mir nicht, weil ich auch an solche Sachen denke wie, die Kurzarbeit zum Beispiel in Deutschland hat uns bisher schon 18 Milliarden Euro gekostet. Ja. Mir ist bewusst, ich werde das nicht aus meinem privaten Portemonnaie bezahlen. Aber das sind
Steuern.
Ja, darauf will ich halt hinaus. Das ist letztendlich etwas, was wir alle, dieses Land bewältigen muss. Deutschland kann es. ich habe das Gefühl, jetzt ist mir auch erstmal bewusst, wie reich wir sind. Ja, also dass man sagt, klar, Kurzarbeit und auch es geht weiter und das Kurzarbeitergeld wird ja jetzt auch nochmal erhöht. Also Leute haben ein bisschen mehr jetzt in der Tasche noch davon, was auch super ist und ich finde das richtig und wir setzen da unser Geld auch richtig ein. Denn wenn es hier eine wirklich immense Pleite und Kündigungswelle gäbe, das wäre einfach so, also einfach aus einer sozialen Sicht gesehen ein riesiges Problem für dieses Land.
Schon. Aber ich muss sagen, das klingt jetzt sehr nach Nationalstolz, aber die Vergangenheit hat gezeigt, auch das würde Deutschland packen.
Voll, aber also, warum, da bin ich mir ganz sicher. Warum entschuldigst du das fast schon, dass das wie Nationalstolz klingt? Weil ja, ich bin voll stolz darauf.
Ich bin, das hatten wir in der Cashmo-Folge schon, ich bin kein Fan von Nationalstolz, aber ich kenne die Geschichte dieses Landes, ich kenne dieses Volk und auch wenn manchmal die Klischees immer so sind, ja, die Deutschen, trotzdem gibt es ja immer noch so ein paar Werte.
Ich sag dir jetzt mal was, ne? Ich liebe meine Heimat. Ich komme aus einem Land, das ich liebe. Ich komme von einer Gesellschaft, die ich liebe oder aus einer Gesellschaft, die ich liebe. Und selbst wenn es in Syrien keinen Krieg gäbe, ich könnte mir nicht vorstellen, woanders zu leben als in Deutschland. Und ich sag dir auch, warum.
Sowas macht mich stolz.
Ja, und ich bin unglaublich stolz auf dieses Land und ich brüste mich mit diesem Land. Gibt es Dinge, die hier scheiße laufen? Gar keine Frage. Gibt es Dinge? Ja. Gibt es Ungerechtigkeit? Ja, auf jeden Fall. Bin ich immer noch sauer auf den Seehofer und auch auf so einen Reul, die arrogant sind und uns, die wir auch Wähler sind, sagen, es benötigt keine Polizeistudie zum Thema Rassismus. So, das macht mich alles wütend, aber unterm Strich, ich liebe dieses Land. Ich bin so stolz auf dieses Land und es macht mich unglaublich traurig, dass wir das auch nicht kollektiv als Gefühl tragen können. Es macht mich traurig, dass die Deutschlandflagge gehisst wird, ausschließlich von Rechten und von so Corona-Vollidioten. Bei allem Respekt. Es macht mich wütend und es macht mich traurig und am liebsten würde ich die Flagge nehmen und sie hissen, einfach nur um denen das wegzunehmen. Und ich finde, wir müssen endlich anfangen, die Sachen herauszustellen und herauszuarbeiten, auf die wir sehr wohl stolz sein können. Almania!
Ich war gerade kurz sprachlos, hatte auch fast Gänsehaut.
Ja?
Hummeltittchen, ja, ein bisschen
Hummeltittchen.
Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du. Ich hatte wirklich dieses Bild vor Augen, wie du so einem Querdenker-Haiopai die Flagge wegnimmst und quasi als Gegenteil der Demo, als wie soll ich sagen, als moralische Instanz an seiner Stelle die Flagge hin und her.
Ihr Deutschen habt ein ganz merkwürdiges Verhältnis. So, ihr Deutschen, zu eurer Flagge und zu diesem Land. Zum Thema, weißt du, eigentlich hätten wir dieses Gespräch nochmal mit Cashmo führen müssen, aber, und das habe ich ja auch schon mal gesagt, die Tatsache, dass wir in diesem Land mit der Geschichte so umgehen, wie wir umgehen, dass das immer noch Thema ist, darauf bin ich auch sehr stolz. Und auch wenn ich in diesem Land nicht geboren wurde und auch wenn meine Vorfahren nicht in diesem Land gelebt haben und keine kruden Nazi-Sachen gemacht haben, empfinde auch ich irgendwie die Verantwortung, das weiterzutragen und also auch diesen historischen Kontext zu erklären und auch immer wieder darauf zu verweisen und das auch in Erinnerung zu rufen. Das ist wichtig und ich bin stolz drauf. Und ich sehe da nicht nur die Deutschen in einer Bringschuld. Ich persönlich empfinde das halt einfach so. Das ist halt auch, das ist meine Geschichte. Ich lebe in diesem Land. Das ist auch Teil, dadurch ist das ein Teil auch meiner Geschichte irgendwo. Aber also, das habe ich schon mal gesagt. Ihr Deutsch, oder nicht ihr, aber Deutschland war halt sehr, sehr erfolgreich mit diesem Nazi-Geschäft, muss man halt leider so sagen. Aber Nationalsozialismus haben die Deutschen ja nicht per se erfunden. Das findet überall auf der Welt statt. Das merken wir ja auch momentan. Und es ist wichtig, dass man sich mit all dem auseinandersetzt. Aber wir müssen jetzt vernünftige Ansätze finden dafür. Das ist nicht vernünftig.
Aber hier ist, / war er ja am populärsten. Und daraus nicht zu lernen, ist halt die Krux, finde ich. Das finde ich halt das große Problem. Klar, die ganze Welt hat die Möglichkeit, sich, was das Thema angeht, zu bilden. Aber wir sind ja nun mal hier an dem Ort, wo es wirklich passiert ist. Und dass es hier trotzdem Bewegungen gibt, die wieder in diese Richtung gehen, das finde ich halt so schlimm. Ich finde es viel schlimm. Ja, was heißt, es ist egal wo scheiße, aber hier ist es besonders scheiße.
Ja, voll, absolut. Stimme ich dir auch zu, aber für mich hast du Nationalsozialismus oder ich sag mal, du hast das Problem nicht bekämpft, indem du sagst, du solltest nicht stolz auf Deutschland sein. Du solltest die Flagge nicht hissen. Alter, klar, hiss die Flagge. Sei stolz auf dein Land. Ich bin auch stolz auf dieses Land. Für mich hast du nichts aus der Vergangenheit gelernt, weil du jetzt zum Beispiel auch als Politiker oder als Partei Muslime so behandeln würdest am liebsten, wie damals Juden behandelt wurden. Ich sage nicht, dass man das vergleichen kann. Ich sage nicht, dass Muslimen das widerfährt, was damals leider Gottes der kompletten jüdischen Gemeinde in Deutschland widerfahren ist. Mhm. Aber ich möchte nur sagen, es gibt so Situationen, wo ich mir denke, Leute, ihr solltet doch wissen, dass man nicht so mit einer Religionsgemeinschaft umgeht, ja, die nicht ursprünglich aus diesem Land kommt. Ja, also es geht um die Problematik. Diese Dinge werden nicht richtig eingeordnet, habe ich den Eindruck. Ist mir scheißegal, ob du die Flagge hisst oder nicht. Mach das, worauf du stolz bist oder eben auch nicht. Das ist aber nicht Nationalismus. Nationalismus ist was ganz anderes. Diskriminierung, Rassismus ist was anderes. Ende.
Amen.
Amen. Ich würde mal vorschlagen, ich bewerbe mich auf den Wohnsitz Bellevue.
Okay, wow.
Oh, okay, wow. Warum? Warum denn nicht? Wäre ich keine gute Präsidentin?
Super.
Wäre ich nicht.
Weißt du, ich hab mich gerade noch kurz gefragt, boah, wie kommen wir jetzt mit diesem deepen Thema positiv, also ja, was ist positiv, es war jetzt nicht negativ, aber mit guter Laune und bunt aus dieser Folge raus, aber das hast du selbst geklärt.
Ja, so. Und warum Bundespräsidentin? Weil als Bundespräsident hast du im Prinzip keine Macht und kannst auch nichts und bist auch nichts, du bist nur sowas wie ein moralisches und naja gut, es ist die wichtigste, noch vor der Kanzlerin muss man sagen, die wichtigste Position, ja, politisch betrachtet, aber Fakt ist, dass du eigentlich, so empfinde ich zumindest das Amt des Bundespräsidenten, mehr so, ja, eine Art, so ein bisschen so wie die Queen in England.
Ja, klar, du repräsentierst.
Genau, du repräsentierst.
Aber du unterschreibst auch eine Menge wichtige Sachen.
Ja, aber wer gibt da was drauf?
Und du,
sorry, ey, die meisten
der Gesetzgeber. Also hoffentlich.
Ich wette mit dir, Sascha. Diejenigen, die uns gerade zuhören, die wissen noch nicht einmal, wer aktuell der Bundespräsident ist.
Boah.
Ich würde sagen, 20% unserer Hörer sind ganz schön dämlich, was das heißt. Meinst du nicht? Komm, wir gucken.
Das kannst du nicht sagen.
Wir testen das. Warum?
Das weiß doch jeder, dass das Christian Wulff ist. Sorry.
Oh, das ist nice.
Ich hätte gerade fast gesagt, das hat die Bildzeitung gut gemacht, aber nein, auch das war, ja. Oh,
ist,
ja
schön,
auch, ist ja auch egal. Lassen
ja
wir das.
Darf ich noch ganz kurz, bevor wir Schluss machen, was sagen?
Hör mal, Raf, du darfst immer was sagen. Oh. Wenn nicht du, wer sonst?
Du zur Abwechslung mal. Sorry. Also klickt auf jeden Fall alle bitte, folgt Visavi. Die macht wirklich, wirklich gute Sachen, geile Inhalte. Ja.
Ich mag so, also ganz kurz, ich mag sowieso Leute, die auch mal mit einem anderen Blickwinkel an Dinge herangehen.
Voll.
Es war ja nicht, sie hat ja jetzt nichts gemacht, was unkritisch war dieser Demo gegenüber, sondern sie hat einfach mal einen anderen Blick.
Absolut auf, kritisch
und
sogar.
Und das finde ich einfach mega, das ist auch unser Job.
Ja, richtig.
Es ist nur nicht immer so ganz einfach.
Was mich so beeindruckt hat, ich sehe diese Bilder und diese Videos, vielleicht geht es da auch einigen Leuten da draußen genauso. Und ich werde wütend und ich werde sauer.
Ja.
Und als ich ihren Post gesehen habe, dachte ich mir, wow, wie sie das gemacht hat. Sie geht nicht mit Wut und mit Erschrecken daran, sondern wirklich mit aufrichtiger Empathie und dem Versuch, absolut verständnisvoll zu sein. Und das fand ich, das hat mich auch nochmal motiviert, genauso zu agieren. Und das sollten wir tun. Aber sie, also wie gesagt, sie macht sehr viele gute Themen und hat auch immer, so, finde ich zumindest, auch irgendwie einen besonderen Blickwinkel darauf. Aber es gibt zum Glück ja auch in dieser, nicht nur Instagram, aber dieser ganzen Internetwelt sozusagen immer mal wieder Leute, wo man sagt, ey, cool, dass sie das machen, dass sie sich auch die Zeit dafür nehmen. Die müsste das ja nicht machen, aber feiere ich extrem. Ja.
Also folgt Visavi, folgt Schei und Rauch, folgt Raf Alhamdan.
Folgt vor allem Sascha Fassbender. Er hat ab und an richtig schöne oberkörperfreie Fotos.
Hab ich nicht.
Ja, hat er nicht.
Hab ich nicht.
Aber
ich
irgendwie muss
machen.
Ich die Leute
hast du schon gemacht? Hast du schon verkackt, als du gesagt hast, 20% unserer Hörer kennen den den Bundespräsidenten nicht.
Ja, Sascha, sag ciao.
Ciao.